Weil von hier vorne schon so viel gesagt wurde, möchte ich mal, dass ihr euch einen kleinen Moment auflockert. Und zwar habe ich am Anfang was mitgebracht. Denn Gemeinde bin ja nicht nur ich oder die, die hier die Gemeinde geleitet haben. Gemeinde seid ihr alle, die hier sitzt und mitgestaltet. Ihr alle seid Teil von Gottes Gemeinde. Und ich habe gedacht, ich lade euch jetzt mal ein, dass ihr euch zu eurem Sitznachbarn dreht und 2 Minuten eines der schönsten oder das schönste Erlebnis, was ihr mit Menschen dieser Gemeinde erlebt habt, erzählt. Also es muss nicht in diesen Räumen stattgefunden haben, aber irgendwie mit Menschen dieser Gemeinde. Und es gibt auch einen kleinen Timer gleich oben im Eck. Wenn ihr 2 Minuten erzählt habt und der andere zugehört hat, dann darf die andere Person euch 2 Minuten erzählen. Diese 4 Minuten wollen wir jetzt an den Anfang stellen. Was ist die schönste oder eine der schönsten Erinnerungen, die ihr hier in der Gemeinde erlebt habt? Teilt die doch gerne mal mit eurer Nebensitzerin oder eurem Nebensitzer. So, ich hoffe, ihr hattet gute Gespräche und ich merke, ihr habt ja auch noch so gute und tolle Gespräche. Ich finde das ganz spannend, als wir uns gestern sortiert hatten, hier beim Frühstück, wer ist lang da, wer kurz da ist. Ich hoffe auch, dass diejenigen, die noch nicht so lange in der Gemeinde sind, die ein oder andere schöne Geschichte zu erzählen haben. Aber das macht ja letztlich Gemeinde aus, also die Gemeinschaft und das Miteinander, wer wir sind, was wir erlebt haben. Weil der Gottesdienst ein bisschen fortgeschritten ist, erzähle ich jetzt das eine Erlebnis nicht, was ich euch hätte erzählen können. Aber auch ich habe hier und da, okay, in 3 Sätzen. Also was wunderschön war, als unser jüngster Sohn geboren ist, da ging es ihm gar nicht gut und wir mussten noch im Krankenhaus mit ihm sein. Und das war natürlich nicht so geplant und gedacht, dass das so wird und wir 2 Wochen noch mit ihm im Krankenhaus sein müssen. Und wir haben einfach erlebt, wie die Gemeinde uns ganz herzlich unterstützt hat. Mit ganz praktischen Dingen, Essen vorbeigebracht, Fahrdienste übernommen. Meine Frau konnte noch nicht selber fahren und das war einfach ein wunderbares Zeichen der Zusammengehörigkeit in der Gemeinschaft. Und das war ganz toll zu erleben, genau. Und ich glaube, so herausfordernde Situationen, wie meine Frau und ich die damals mit der Geburt erlebt haben oder in anderen Kontexten, die habt ihr sicherlich auch schon privat oder auch in Gemeinde erlebt. Vielleicht für euch privat, ihr musstet eine Hausarbeit im Studium fertigstellen, ihr musstet was Neues lernen, es gab eine Krankheitsphase, wo ihr Unterstützung gebraucht habt oder gerade auch, wenn jemand umzieht und dann sind Helfer da, die mit anpacken. Das ist wirklich Gold wert, weil allein vor 100 Kartons zu stehen, macht nicht so viel Spaß. Menschen, die gemeinsam mit anpacken, wir haben das auch hier ganz praktisch erlebt, als wir hier den Saal gestern ausgeräumt, umgeräumt haben. Manche hatten dekoriert schon während der Woche. Es hat sich alles gefunden und zusammengebracht, damit wir hier Jubiläum feiern können. Und auch da merkt man, Gemeinschaft lebt von dem Miteinander, von dem, was wir anpacken. Gemeinde sind du und ich und das, was wir draus machen. Und ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht, der jetzt gar nicht so stark in die Vergangenheit guckt, sondern der uns eben auch darin erinnert zu sagen, Gemeinde ist das Miteinander, wie ihr miteinander umgeht. Und ich habe im Römerbrief im 12. Kapitel mal 2 Verse vom Apostel Paulus gefunden und da schreibt er Folgendes. Lasst dem Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Und wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Wenn man das so liest, dann merkt man irgendwie, Paulus, der wirft hier mit Imperativen so um sich, wie die Stützpfeiler für ein Haus in den Boden gerammt werden. Es ist so die prägnanteste Sammlung ethischer Gebote, die wir im Neuen Testament in seinen Schriften überhaupt finden. Und ich habe euch diese Anforderungen mitgebracht, weil ich gedacht habe, nach so viel gutem Jubiläumsessen und Unterhaltung und Programm ist es doch auch wichtig, nicht nur uns zurückzulehnen auf dem, was wir haben, sondern auch in die Zukunft zu gucken. Ich habe ein tolles Zitat von Paul Zulehner, Wiener Pastoraltheologe, gelesen. Der hat mal etwas provozierend gesagt, wenn uns in der Kirche die Visionen ausgehen, feiern wir Jubiläen. Und wir wollen uns jetzt nicht im Jubiläumsfeiern dahin hochhalten. Wir haben viel zurückgeguckt. Ich lade uns ein, in die Gegenwart und auf die Zukunft zu gucken, weil natürlich ist das schön und natürlich hat uns die Vergangenheit zu dem gemacht, der wir sind. Aber entscheidend ist doch, wie gestalten wir das heute und wie gestalten wir das morgen? Und deshalb wage ich uns heute Morgen mal diese Verse zu, wo Paulus uns sagt, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen sollen. Er schreibt diese Verse nämlich nicht nur an einen einzelnen Christen, sondern an die Hausgemeinden in Rom und an ihre Gemeinschaft. Und das Erste, was Paulus hier so sagt, könnte man so formulieren: Gemeinde ist der liebevollste Ort der Welt. Also Paulus sagt ja, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Paulus schreibt von einer geschwisterlichen Liebe, griechisch Philadelphia. Das ist das, was man in der Familie untereinander erlebt, wo man sich gegenseitig unterstützt. Gemeinde soll so eine Art Familie sein, wo man miteinander zu Hause ist, wo man miteinander hilft und unterstützt, da wo man Hilfe braucht. Es soll sogar ein Wetteifern geben, aber nicht zwischen Geschwistern, wie das manchmal so üblich ist, ich bin zuerst am Essenstisch oder ich kriege zuerst das, sondern das Wetteifern soll sich, wenn, dann darauf beziehen, einander oder sich übertreffen, einander Achtung zu erweisen. Gemeinde, ein Ort des Respekts, der Annahme des Miteinanders. Das klingt richtig gut. Ich habe mich gefragt, vielleicht schon ein bisschen zu gut, um wahr zu sein? Jein, Paulus hat keine Scheuklappen auf. Er kennt ja die Gemeinde in Rom, beziehungsweise die verschiedenen Hausgemeinden. Er hat ja von ihnen gehört und daraufhin schreibt er eben diesen Brief. Und er weiß ganz genau, es gibt hier die jüdischen Christen und es gibt die, die eben ohne jüdischen Hintergrund zum Glauben gekommen sind. Und die leben miteinander Gemeinde und die sind sich in vielen gar nicht einig. Wie ist das mit den jüdischen Gesetzen und Feiertagen? Wie ist das mit der Gnade? Wie geht man miteinander um an diesem und jenem Tag? Da sind die sich gar nicht so einfach. Und trotzdem rät ihnen Paulus, geht geschwisterlich miteinander um, übertrefft euch in der Herzlichkeit. Schon damals in Rom sagt er nicht, macht eine Einheitlichkeit durch Einheit, sondern im Kapitel 14 schreibt er mal den Satz, wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Da geht es um Feiertage, um was kann man essen und nicht essen. Und dann sagt er aber, wichtig ist doch, dass ihr Rücksicht aufeinander nehmt. Das ist so ein bisschen die Verführung dieser Tage. Wenn viele Krisen kommen, ja, dann will man einfache und klare Antworten. Und es gibt auch Politiker, die geben sehr klare und einfache Antworten. Ich glaube nur, die Welt ist oft komplizierter als diese einfachen Antworten. Und ich glaube auch, Gemeinde ist oft komplizierter als ganz einfache andere Antworten. Und deshalb geht es Paulus hier auch nicht darum zu sagen, ihr müsst jetzt alle uniform in jeder Frage und sei sie noch so theologisch klein und spitz, finde ich, einer Meinung sein. Nein, ihr seid doch durch einen Herrn verbunden, geht mit Respekt miteinander um und übertrefft euch einander in dieser Herzlichkeit und Achtung. Das ist das Entscheidende. Und ich denke, genau darum geht es doch. Also wo sonst auf der Welt soll denn ein Mensch, so wie er ist, willkommen, angenommen und ja, einfach zu Hause sein können, wenn nicht in der Mitte von den Kindern Gottes, wenn nicht in unserer Mitte? Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ich habe überlegt, was heißt das für mich? Und ich habe gedacht, ja, ich möchte meinem Gegenüber vielleicht weniger mit Erwartungen begegnen, sondern eher mit einer Haltung von Dankbarkeit, Freude und Offenheit. Anstatt zu meckern, lieber selber anpacken und tun. Wenn ich mich an anderen reibe, passiert ja auch mal, möchte ich mich nicht nur darüber ärgern, sondern daran wachsen und auch Meinungsverschiedenheiten und Spannungen lernen auszuhalten. Ich möchte mehr zuhören, ein bisschen weniger reden und den anderen vor allem auch als ein Geschenk von Gott betrachten. Überlege, was das für dich bedeuten könnte, diese Worte. Paulus schreibt dann noch von einem zweiten Pfeiler des Miteinanders in Vers 11. Da sagt er, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden, dient dem Herrn. Paulus geht es darum, Gott zu dienen, und das kann natürlich jederzeit und an jedem Ort sein, aber er ruft eben auch in der Gemeinschaft dazu auf. Und auf die Gemeinde übertragen, habe ich das mal so formuliert, also Gemeinde lebt vom Engagement der Menschen, die da sind, der Mitglieder, der Freunde, derjenigen, die in Gemeinde zu Hause sind und leben. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden, dient dem Herrn. Wo dienst du Gott? Wie steht es um dein Eifer? Oft stellen wir uns ja so die Frage, wenn wir irgendwas starten, was bringt es eigentlich mir? Aber ich glaube, Paulus lädt uns doch ein, umgekehrt zu fragen. Wie kann ich dienen? Wenn ich nur auf das schaue, was mir gerade wichtig ist, dann werde ich nicht unbedingt eine Gemeinschaft aktiv gestalten. Vielmehr kann ich eine Gemeinschaft gestalten, wenn ich überlege, wie kann ich dienen? Wie kann ich was Gutes dazu beitragen? Paulus ruft zur Tat auf. Jede und jeder ist gefragt, mit seinen Gaben sich einzubringen. Und das eben nicht nur ganz allein, sondern auch miteinander als Gemeinschaft. Was ist unser Ziel? Wem dienen wir? Lasst im Eifer nicht nach. Dieses Wort, das könnte man so mit Einsatzbereitschaft übersetzen. Daniela hat gerade gesagt, im Kindergottesdienst, da wussten wir müssen die Kinder betreuen. Birgit hat gesagt, ist nicht so mein Schwerpunkt, aber ich bin mit dabei, ich bin einsatzbereit. Und vielleicht brauchen wir alle ein bisschen mehr von dieser Einsatzbereitschaft, auch wenn es nicht das Allerliebste ist, was wir für immer machen. Denkt dran, vielleicht trefft ihr ja euren Schwiegersohn oder eure Schwiegertochter da mal. Also ich glaube, Gott segnet auch diesen Einsatz, selbst wenn man nicht im ersten Moment Juhu schreit. Man kann in vieles hineinwachsen. Denn wir machen das ja auch nicht allein, sondern Paulus sagt, hey, da geht es um Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes. Wenn ihr mit Gott verbunden seid, dann wird er euch auch die Kraft geben und befähigen und ermutigen. Und natürlich ist das mal stärker und mal schwächer, das Feuer, das wir so haben. Aber auf Dauer die Gottesbeziehung auf Sparflamme laufen zu lassen, ist sicherlich auch nicht gut. Ich glaube, wenn es eines ist, wozu Paulus immer und immer wieder aufruft in seinen Briefen, dann ist es doch eben dazu, in Gemeinschaft diesem Gott zu dienen. Die Kohle, die man aus dem Feuer nimmt, die wird nicht so warm glühen, wie wenn sie Teil dieses Feuers ist, was brennt und dort eben viel heller leuchten und brennen kann. Zugegeben, einander dienen, unterwegs zu sein mit diesem Eifer, das ist nicht immer ganz einfach. Und trotzdem ist es das, wozu Paulus uns aufruft. Und ich habe mich gefragt, okay, wie ist denn das mit meiner Glaubensflamme, mit dem Feuer? Ist die Intensität da? Und falls sie verloren ist, wie kann sie wieder größer werden? Und ich habe mich auch gefragt, naja, welcher Ort ist es denn, wo ich meiner Gemeinde diene, den Menschen meiner Gemeinde? An welcher Stelle? Das ist so der zweite Gedanke, den ich hier mitgebracht habe. Gemeinde lebt von dem Engagement, von der Mitarbeit, vom Einsatz der Menschen, die Teil dieser Gemeinschaft sind. Und jetzt noch einen letzten Gedanken, und ich finde, der passt das super zusammen. In Vers 12, da schreibt ja Paulus, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Man könnte sagen, Gemeinde ist auf Hoffnung gebaut, oder man könnte es auch anders formulieren, unsere Hoffnung ist ja Jesus Christus. Also Gemeinde lebt von der Verbindung mit Jesus. Sein Reich hat begonnen und es wird sich durchsetzen. Und wir sehen manchmal vor lauter Konflikt, Krieg und Not gar nicht, was eigentlich Jesus für uns bereithält. Hier und auch natürlich in der Ewigkeit. Gottes Reich hat begonnen. Es geht um Frieden und Gerechtigkeit. Und auch wenn wir sie jetzt an vielen Stellen noch nicht haben, es ist das, wohin wir hingehen und worauf wir zuleben. Ja, auch in Gemeinde wird das immer nur bruchstückhaft da sein. Wir werden manchmal Leute übersehen, es wird manchmal schwierig sein und trotzdem sollen wir an dieser Hoffnung, an diesem Bild festhalten. Ich bin über die Wurzel des deutschen Wortes Hoffnung gestolpert und das fand ich ganz toll. Das deutsche Wort Hoffnung kommt nämlich von hopen und hopen bedeutet vor Erwartung hüpfen, vor Erwartung springen. Und ich musste also so an die kleinen Kinder denken, wenn ihr irgendwie was in der Hand habt, ein Geschenk, und die Kinder hüpfen hoch und die wollen gucken und die wollen unbedingt das Geschenk haben. Darum geht es eigentlich. Das ist Hoffnung, das ist so eine erwartungsvolle Freude auf das, was kommt und auf das, was noch alles geschehen mag. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, dass bei allem, was wir sehen und bei allen Herausforderungen, die auch immer wieder da sind, Matthias hat einen Artikel geschrieben, 25 Jahre klare Herausforderung bei allem Schönen, auch alle Krisen und alles, was es immer wieder gab an Auf und Ab. Lasst uns diesen Blick auf Jesus und dieses Hoffen und dieses erwartungsvolle, freudige Hüpfen nicht vergessen. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt, schreibt Paulus. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und gerade dieser letzte Satz, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, das zeigt, hey, es geht eigentlich um die Beziehung zum Herrn der Gemeinde. Es geht zur Beziehung von der Person, auf die wir hoffen und der unsere Hoffnung ist. Paulus weiß nämlich, wenn Jesus in unserem Herzen und unserem Mittelpunkt steht, im Miteinander und bei uns Einzelnen, dann werden wir immer wieder die Kraft und die Inspiration finden, auch miteinander weiterzugehen. Er wird uns davor bewahren, dass wir dann von meiner und von deiner Gemeinde reden und irgendwie Gegensätze aufbauen. Es gibt ja nur eine Gemeinde und das ist seine Gemeinde. Das ist die Gemeinde Jesu. Und wenn wir ihn zu ihm kommen, hier sagt es Paulus, beten, hört nicht auf damit, halte diese Beziehung, dann habt ihr einen guten Fokus. Wenn ich diese Verse insgesamt lese, merke ich, das ist nur ein Auszug aus Römer 12. Davor und danach kommen auch noch ein paar Dinge. Das sind schon gewisse Erwartungen, die Paulus hier an unser Miteinander hat. Gemeinde als der liebesvollste Ort der Welt, voll Herzlichkeit und voll Rücksicht. Ein Ort, wo wir einander dienen, wo wir in schwierigen Zeiten durchhalten, wo wir Jesus im Herz haben, ihm vertrauen. Wir haben auch Gemeinde wahrscheinlich durchaus in den 25 Jahren oder wie lange ihr Gemeinde kennt, auch mal anders erlebt. Und deshalb glaube ich, trotzdem lasst uns an diesem hoffnungsvollen Bild wirklich festhalten, das Paulus hier zeigt. Ich habe es am Anfang deshalb extra gesagt, wenn ihr jetzt diese Erinnerungen einander, erzählt einander diese schönen Erinnerungen, weil das sind diese freudigen Erinnerungen, die uns hüpfen lassen. Und das eben nicht nur im Blick nach hinten. Wenn wir jetzt hier vorne die Erinnerungen, die ihr gerade erzählt habt, hören würden, dann würden wir bis heute Mittag zum Blinklichtertheater mit Wolfgang noch wahrscheinlich erzählen und Hoffnungsgeschichten hören. Aber ich wünsche mir, dass wir eben die nicht nur nach hinten gerichtet, sondern auch immer wieder heute erzählen können. Und eine ganz kleine habe ich euch noch mitgebracht. Wir haben so viel Schönes und Gutes in diesen 25 Jahren geteilt und miteinander erlebt. Und das sind nicht nur Geschichten von gestern, sondern auch heute passieren die doch. Und letzte Woche hatten wir das Nachtreffen von unserem LUF-Kurs, das war unser Glaubenskurs, und da hat eine Person berichtet, wie sehr ihr dieser Kurs ja geholfen hat, in der Krise, in der Not, in der Unsicherheit Gott ganz neu zu erleben und in der neuen Nähe, also seine Nähe zu spüren. Es gab nochmal eine Krise und nach diesem Glaubenskurs gab es nochmal ein tiefes Loch für die Person, und da hatten wir dieses Nachtreffen, und da hat diese Person zu mir gesagt, Jens, ich wollte erst gar nicht kommen, wusste gar nicht, ob ich komme. Ich habe so in einem tiefen Loch gesessen. Und ich habe vor 2-3 Wochen hier, als sie diese Chosen-Reihen hatte, einen Livestream-Gottesdienst gesehen. Und da ging es um Petrus und die Fische. Und ich war so am Boden, habe gedacht, was will Gott mit mir? Und ich habe diesen Livestream geguckt. Also auch danke an alle YouTube-Gucker. Es gibt noch ein paar. Und ich habe einfach erlebt, wie Gott mich ruft und mich meint und wie er mir neu aufhilft. Und ich glaube, diese Geschichten, die sind es wert, erzählt zu werden. Und ich wünsche mir, dass wir diese Hoffnungsgeschichten, die uns hüpfen lassen, nicht nur von gestern und vorgestern erzählen, sondern immer wieder, wenn wir sie erleben. Damit auch in der Zukunft, in den kommenden Jahren, wir immer wieder schöne Erinnerungen schaffen. Ich habe euch dieses Bild von Anfang nochmal mitgebracht mit lauter Fragezeichen. Was wird auf uns zukommen? Wir wissen es nicht genau, aber ich wünsche mir, dass es solche Hoffnungsgeschichten sind und wunderbare Erinnerungen, die wir beim nächsten Jubiläum dann eben auch erzählen können.